Thomas Waschek. Work-Life-Bullshit. Warum die Trennung von Arbeit und Leben in die Irre führt. Stell dir vor, du erbst mit einem Schlag so viel Geld, dass du nie wieder arbeiten musst. Statt drängender Deadlines, nerviger Meetings und einem schwierigen Chef besteht dein Leben von nun an aus reiner Freizeit. Ha, sieht so ungefähr die Traumvorstellung deines zukünftigen Lebens aus? Wenn ja, solltest du diese Blinks hören, denn sie könnten dich eines Besseren belehren. Wir zeigen dir, dass Arbeit viel mehr ist als ein notwendiges Übel, mit dem man sein Geld verdient. Die Blinks veranschaulichen, dass Arbeit, Leben und Liebe sich gegenseitig stärker bedingen, als dir vielleicht bewusst ist, und dass wahre Erfüllung ohne Arbeit nur schwer zu erreichen ist. Blink Nummer 1. Was wir unter Arbeit verstehen, unterliegt dem Wandel der Zeit. Fragst du dich gelegentlich, ob du zu viel arbeitest oder ob deine Arbeit dich glücklich macht? Wenn du hier laut Ja rufen musst, liegt das wahrscheinlich daran, dass auch du nur ein Kind deiner Zeit bist. Denn wie wir über Arbeit denken, hängt von der Zeit ab, in der wir leben. Die griechischen Philosophen der Antike zum Beispiel verpönten die Arbeit noch als eines freien Menschen unwürdig. Körperliche Arbeit verrichteten zu dieser Zeit hauptsächlich Sklaven und Kopfarbeit sah man nicht als Arbeit, sondern als Muße an. Im Mittelalter war Arbeit etwas, das man von einem frommen Menschen erwartete. Daher auch das Motto Ora et Labora, also bete und arbeite. Arbeit umfasste zu dieser Zeit nun neben den körperlichen auch geistige Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Verfassen von Schriften. In der frühen Neuzeit, also etwa ab dem 14. Jahrhundert, wurde die Arbeit gesellschaftsfähiger. Man dachte sie nun nicht mehr ausschließlich als etwas, das man Menschen von niedrigerem Stand verrichten lässt. Stattdessen wurde Arbeit immer häufiger mit Wohlstand und Anerkennung in Verbindung gebracht. Im Zuge der Reformation im 16. Jahrhundert wurde der Müßiggang, der in der Antike noch so hoch geschätzt wurde, gesellschaftlich mehr und mehr geächtet, die Arbeit gar zum neuen Ideal erklärt. So verurteilte Martin Luther die Müßiggänger und der Reformator Johannes Calvin lehrte, dass sich der Glaube erst in unentwegter Arbeit zeigt. Laut dem Soziologen Max Weber liegt der Aufstieg des Kapitalismus auch genau in dieser protestantischen Arbeitsethik begründet, die sich damals entwickelte. Doch keine andere Epoche prägte unser Verständnis von der Arbeit so sehr wie die industrielle Revolution. Freie Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, konnte nämlich erst mit den Fabriken entstehen. Denn erst diese führten eine klare räumliche Trennung zwischen Arbeit und Leben ein. Bald darauf aber folgte schon der Kampf um kürzere Arbeitszeiten und gerechtere Verteilung. Arbeitsfreie Zeit wurde wieder zu einem begehrten Gut. Und wo sind wir heute? Genau, wir reden über die sogenannte Work-Life-Balance. Schon daran, dass es diesen Begriff überhaupt gibt, sehen wir, wie hart die Trennung zwischen Arbeit und Leben sich in unserem Denken festgesetzt hat. Scheinbar müssen wir einen Balanceakt zwischen zwei auseinanderklaffenden Welten vollführen. Aber gibt es diese Kluft wirklich? Und wie können wir Arbeit und Leben wieder versöhnen? Blink Nummer 2. Arbeit ist mehr als nur ein Mittel zum Zweck. Hast du in letzter Zeit mal deine Arbeit verflucht? Oder nur an einer Sache gearbeitet, um sie möglichst schnell fertig zu bekommen? In dem Fall hättest du nämlich etwas mit Aristoteles gemeinsam, denn dieser hatte ein ziemlich schlechtes Bild von der Arbeit. Er sah sie gar als eines Denkers unwürdig an und definierte sie als bloßes Mittel zum Zweck. Viele Menschen sehen in der Arbeit vor allem die Tätigkeit, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient. Arbeit ist in dieser Definition nicht mehr als ein notwendiges Übel, das zwar Nützliches schafft, den Menschen aber vor allem Zeit kostet. Dieses Denken erschwert es uns, motiviert zu arbeiten oder sogar generell motiviert zu leben. Hilfreich dagegen wäre, wenn man in der Arbeit mehr sehen könnte als das bloße Verkaufen seiner Lebenszeit. Hier kommt nun die Selbstverwirklichung ins Spiel. Diese fokussiert nämlich den Zweck der Arbeit an sich und kann uns damit auch den Sinn der Arbeit näher bringen. An dieser Stelle können wir zwei weitere Philosophen zu Rate ziehen. Im Denken von Georg Wilhelm Friedrich Hegel geht es darum, wie sich der menschliche Geist zu immer höherem Selbstbewusstsein im Sinne einer höheren Selbsterkenntnis entwickeln kann. Laut Hegel brauchen Menschen dazu eine äußere Wirklichkeit. Diese äußere Wirklichkeit ist durch Arbeit veränderbar, denn bei der Arbeit an etwas außerhalb unseres Selbst können wir unsere bloße Vorstellung in etwas Dingliches verwandeln. Anders gesagt, verdinglichen wir uns bei der Arbeit selbst und kommen so zu einem höheren Selbstbewusstsein. Die Arbeit hilft uns also dabei, uns selbst kennenzulernen. Wahrhaftige Selbstverwirklichung erlangte aber nur, wer innerhalb der Gesellschaft arbeitet, dem Gemeinwohl dient und dafür auch wertgeschätzt wird. Genau hier setzt die Arbeitstheorie des Sozialphilosophen Axel Honneth an. Nach Honneth geht es uns bei der Arbeit nämlich vorwiegend um gesellschaftliche Anerkennung. In der modernen Marktwirtschaft, so Honneth, sind alle, die eine sinnvolle Arbeit tun, gegenseitig füreinander tätig. Also, indem wir durch unsere Arbeit zum Gemeinwohl beitragen, sichern wir die Existenz jedes einzelnen Menschen. Dafür wiederum zollen wir uns gegenseitig Respekt. Man muss also nur die richtigen Philosophen fragen und schon ist Arbeit mehr als nur Mittel zum Zweck. Blink Nummer 3. Arbeit basiert auf Regeln und Pflichten, doch sie ermöglicht auch Freiheit und ein gutes Leben. Würdest du sagen, dass Pokerspielen Arbeit ist? Und wie sieht es mit einer jungen Frau aus, die täglich Videos von ihrem Leben macht und diese auf YouTube hochlädt? Ist das Arbeit? Was macht eine Tätigkeit denn eigentlich zur Arbeit? Der Arbeitslohn allein scheint es jedenfalls nicht zu sein. Folgenden Begriff in puncto Arbeit solltest du dir merken. Praxis. Eine Tätigkeit wird nämlich erst dann zur Arbeit, wenn ihr eine sogenannte Praxis zugrunde liegt. Diese Praxis verfolgt ein bestimmtes Ziel, unterliegt aber auch bestimmten Regeln zur Ausübung, wie etwa Deadlines oder Arbeitsverträge. Ein anderer Aspekt der Praxis ist auch, dass man gut darin wird, indem man sie ausübt. Denn erst wenn man eine Sache gut ausüben kann, bringt sie einem Anerkennung. Also, ob YouTube-Star oder Poker-Genie, solange deine Tätigkeit eine Praxis hat und du gut darin bist, ist es Arbeit. Wie du siehst, fußt die Praxis auf Regeln, die uns aber auch einschränken können. Daher empfinden wir Arbeit auch oft als Verlust der eigenen Freiheit. Dabei müssen wir allerdings zwischen zwei Arten von Freiheit unterscheiden: negativer und positiver Freiheit. Regeln und Verträge beschränken nämlich nur die negative Freiheit, den wabernden Raum der unerfüllten Möglichkeiten. Erst dadurch, dass wir uns für eine Arbeit und damit eine der vielen Möglichkeiten entscheiden, können wir unsere Vorstellungen auch verwirklichen. Und nur so kann schließlich eine selbstbestimmte, positive Freiheit entstehen. Daher gilt: ohne Festlegung keine Arbeit und ohne Arbeit nur Schall und Rauch. Aristoteles hatte zwar ein ganz anderes Verständnis von der Arbeit als wir, das heißt aber nicht, dass er uns nichts Wichtiges über sie zu sagen hätte. Laut dem griechischen Denker ist jeder Mensch gewählt, seine Fähigkeiten zu entfalten. Je besser man in einer Sache wird, desto mehr Befriedigung zieht man aus ihr und desto besser wird auch das Leben. Außerdem glaubt Aristoteles, wir Menschen sollten uns nicht verschwenden, sondern bestmöglich realisieren. Der US-amerikanische Moralphilosoph Ronald Dworkin behauptet daran, anknüpfend sogar, wir seien ethisch verpflichtet, etwas aus unseren Möglichkeiten zu machen. Genau dazu veranlasst uns gute Arbeit. Indem gute Arbeit nämlich Gründe schafft, an unseren Talenten zu feilen, fördert sie auch ein gutes Leben. Doch leider ergeben sich mit den vielen neuen Möglichkeiten der Arbeitswelt auch neue Probleme, die uns von guter Arbeit abhalten. Blink Nummer 4. Eine immer flexiblere Arbeitswelt stellt uns vor neue Herausforderungen. Changes. David Bowie wusste nur zu gut, wovon er sang. Wir alle mögen schließlich etwas Abwechslung. Wohl nur wenige Menschen haben wirklich Freude daran, die immer gleiche Arbeit am Fließband zu verrichten oder ihr ganzes Arbeitsleben einem einzigen Betrieb zu widmen. Doch zu viel Abwechslung und dauernde Flexibilität haben auch ihre Schattenseiten. Denn damit wird Arbeit nicht nur flexibler und selbstbestimmter, sie wird auch immer unsicherer. So glaubt der US-amerikanische Soziologe Richard Sennett zum Beispiel, dass der Flexibilität einfordernde Kapitalismus die alten Sicherheiten des Arbeitslebens zerstöre. Der Philosoph Sigmund Baumann ging in seinem Denken sogar noch einen Schritt weiter. Laut ihm zerfällt unser Leben nämlich immer mehr in verschiedene Projekte, die aber nichts miteinander zu tun haben. In einer Lebenswelt, in der allgemein akzeptable Regeln immer wieder neu definiert werden, sieht er Arbeit nicht länger als die ethische Grundlage einer Gesellschaft. Der Sozialpsychologe Erich Fromm ging bereits vor ein paar Jahrzehnten davon aus, dass der Zerfall alter Strukturen und die Zumutung heutiger Arbeitsformen in Erschöpfungszustände führen. Denn obwohl wir, die reine Arbeitszeit betrachtet, immer weniger arbeiten und die Arbeitsbedingungen objektiv gesehen noch nie so gut waren wie heute, erleben wir mehr Stress denn je. Unsere Anforderungen an die Arbeit sind nämlich auf eine andere Art gestiegen. Früher arbeitete man hart, um sich später einmal etwas leisten zu können. Doch in unserer, um Sigmund Baumann zu zitieren, flüchtigen Moderne ist diese später unberechenbar geworden. Daher glauben wir nicht mehr an zukünftige Belohnungen und wollen stattdessen sofort eine Arbeit, die uns befriedigt. Darüber hinaus leiden viele Menschen auch unter ständigem Selbstoptimierungsdruck. Die Soziologen Hans-J. Pongratz und Günter Voss kamen in diesem Zusammenhang auf den Begriff des Arbeitskraftunternehmers. Dieser besagt, dass wir nicht mehr nur unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen, sondern uns auch noch selbst vermarkten und disziplinieren, also optimieren müssen. Wir sind so gewissermaßen unser eigener kleiner Betrieb, der dauernd fürchtet, den hohen Erwartungen nicht zu genügen und in der Konkurrenz unterzugehen. Der neue Kapitalismus verändert also unsere Arbeitswelt. Flexible Arbeitsformen entfesseln den Arbeitsmarkt und zerstören alte Sicherheiten. Gleichzeitig müssen wir immer besser werden, damit wir im Wettbewerb um eine gute Arbeit nicht untergehen. Doch wie finden wir aus diesem Dilemma heraus? Könnte es helfen, wenn wir für unser Geld nicht mehr zwingend arbeiten müssten? Blink Nummer 5. Wir brauchen keine glücklichen Arbeitslosen, sondern Glück und Sicherheit in der Arbeit. Bestimmt bist du in den letzten Jahren irgendwo über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens gestolpert. Naja, neu ist diese Idee allerdings nicht. Schon Thomas Morus beschrieb Anfang des 16. Jahrhunderts in seinem Werk Utopia, wie ein solches Modell aussehen könnte. Die Idee wurde aber auch danach immer wieder aufgegriffen. Doch die Lösung für mehr Zufriedenheit scheint sie nicht zu sein. In den 90er Jahren etablierte sich etwa die Initiative der glücklichen Arbeitslosen. Für sie besteht das Problem nicht darin, dass ihnen Arbeit fehlt, sondern dass sie deshalb kein Geld haben. Ihnen gefällt nicht, dass die Arbeit in der Selbstdefinition der Menschen zu viel Raum einnimmt. Denn fällt die Arbeit einmal weg, können wir unseren Status nicht mehr über sie bestimmen. Der glückliche Arbeitslose ist für die Initiative letztlich ein Mensch mit einem ausreichenden Grundeinkommen und genug Zeit, um Sinnvolles zu tun. Ja, nun, also das klingt ja alles schön und gut. Es gibt da nur ein Problem, denn Studien zeichnen ein weniger idyllisches Bild der Arbeitslosigkeit. Die berühmte Sozialstudie, die Arbeitslosen von Marienthal aus dem Jahr 1933 beispielsweise, beschäftigte sich mit einem österreichischen Dorf, in dem während der Weltwirtschaftskrise mit der Schließung des Hauptarbeitgebers, einer großen Fabrik, mit einem Schlag alle Einwohner arbeitslos wurden. Die Studie zeigte, wie diese Menschen resignierten, den sozialen Umgang und überhaupt ihren Antrieb verloren. Nicht gerade die emotionale Verfassung, in der man besonders viel Sinnvolles tut. Seitdem haben viele weitere Studien bewiesen, dass Arbeitslosigkeit krank macht. Sie zeigten auch, dass sich Arbeitslose durchschnittlich schlechter fühlen als Menschen, die arbeiten. Der marxistische Philosoph André Gorz argumentierte diesbezüglich, wenn man der gesellschaftlichen Verpflichtung entledigt wird, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, also einen sozialen Beitrag zu leisten, hört man auf, ein gesellschaftliches Individuum zu sein. Arbeitslosigkeit macht also ganz und gar nicht glücklich. Und das liegt eben nicht nur am Geldmangel. Grundlegend sollte uns Arbeit natürlich ein Einkommen bringen. Doch das allein genügt nicht, wenn die Arbeit uns auch zur Selbstverwirklichung führen und unsere Aufgabe innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen lassen soll. Genau dies aber kann gute Arbeit leisten. Gute Arbeit lässt sich definieren als Arbeit, die wir uns wünschen und die zudem untrennbar mit unserem restlichen Leben verbunden ist. Vielleicht sollten wir uns daher erst einmal darum sorgen, dass es gute Arbeit gibt, in der sich jeder entwickeln und verwirklichen kann, bevor wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken. Blink Nummer 6. Arbeit, Liebe und Leben gehören zusammen. Wir haben bereits im vorigen Blink gehört, dass das, was in unserer Gesellschaft als Arbeit definiert wird, Erfüllung bringen und lebenswert sein muss. Gemäß dem viel zitierten Motto, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Doch auch umgekehrt ist vieles in unserem arbeitsfreien Privatleben mit Arbeit verbunden. So sind zum Beispiel auch Kindererziehung oder die Pflege von Verwandten Arbeit, da auch sie Routinen und Verpflichtungen beinhalten. Wir können es uns schließlich nicht aussuchen, ob wir unsere Kinder in die Schule bringen wollen oder ob wir anstatt unsere kranken Eltern zu versorgen, lieber shoppen gehen. Obwohl wir für diese Tätigkeiten kein Geld bekommen, liegen wunschunabhängige Gründe für ihre Erledigung vor. Also Gründe mit dem größeren Ganzen im Hinterkopf und nicht der direkten Befriedigung von Wünschen. Es gibt bei diesen Tätigkeiten allerdings einen Unterschied zur Erwerbsarbeit. Sie finden außerhalb des Marktes statt. Somit gibt es für sie keinen Vertrag, keine Bezahlung und auch kaum Anerkennung. Und dennoch ist diese Arbeit der Fürsorge besonders eng mit unserem Leben verbunden. In ihr fallen Arbeit und Leben nämlich zusammen. Die meisten von uns würden wohl der Idee zustimmen, dass jeder Mensch Anspruch auf ein gutes Leben hat. Gehen wir davon aus, dass Arbeit zu einem guten Leben beiträgt, muss es unser Ziel sein, allen Menschen eine Arbeit zu ermöglichen. Wir sind deshalb moralisch verpflichtet, bessere Bedingungen für Menschen, vor allem Frauen, zu schaffen, die dem Arbeitsmarkt wegen familiärer Verpflichtungen abhanden kommen oder gegen Jugendarbeitslosigkeit vorzugehen. Wenn wir schon über die Gemeinsamkeiten von Arbeit und Leben sprechen, müssen wir natürlich noch die Liebe mit ins Boot holen, denn auch diese hat Gemeinsamkeit mit der Arbeit. So erklärte Sigmund Freud zum Beispiel, Arbeit und Liebe seien das Geheimnis des Lebensglücks. Liebesbeziehungen liefern, genau wie die Arbeit, wunschunabhängige Gründe, die uns zum Handeln veranlassen. Auch in einer Partnerschaft kann man eben nicht schalten und walten, wie man will. Wir müssen Kompromisse eingehen und mitunter Dinge tun, zu denen wir ja keine Lust haben. Es gibt aber auch noch eine weitere, weniger schöne Gemeinsamkeit. Zwar genießen wir heute sowohl in der Liebe als auch in der Arbeit mehr Freiheiten denn nie. Glücklicher sind wir deswegen aber nicht, denn die neu gewonnene Flexibilität scheint ein zweischneidiges Schwert zu sein. In der Liebe wie in der Arbeit. Blink Nummer 7. Flexibilität und Sicherheit in der Arbeitswelt sind vereinbar, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Immer wieder geht es in Bundestagsdebatten oder Fernsehtalkshows um neue Arbeitsformen. In den gängigen Diskussionen findet sich jedoch oft die zu kurz gedachte Prämisse, dass sich Arbeitnehmer vor allem sichere Arbeitsplätze wünschen, während Arbeitgeber mehr Flexibilität brauchen. Ein bisschen komplizierter ist die Sache allerdings schon. Flexibilität und Sicherheit müssen in der modernen Arbeitswelt aber dennoch keine Gegensätze sein. Die Welt der Arbeit ist in einem ständigen Wandel. Hierarchien sind deutlich flacher als noch vor einigen Jahrzehnten und Arbeitsbiografien müssen längst keinem vorgegebenen Schema mehr folgen. Daher merken Arbeitgeber heute, wie wichtig unternehmenstreue Mitarbeiter für sie sind. Um gute Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten, müssen sie allerdings deren Flexibilität sicherstellen. Den Arbeitnehmern liegt heute neben Sicherheit nämlich viel an Flexibilität. Flexible Arbeitszeiten erlauben ihnen, Arbeit und Leben besser miteinander in Einklang zu bringen. Flexible Arbeit kann toll sein. Sie setzt allerdings ein hohes Maß an Selbstdisziplin voraus und ist nur dann gut, wenn sie uns nicht von unserem sozialen Umfeld trennt. Sicher können wir oft von zu Hause aus arbeiten oder im Café um die Ecke. Aber das funktioniert eben nur, wenn wir uns gut selbst organisieren und der Prokrastination widerstehen können. Flexibilität kann uns auch im wertvollen Austausch mit Kollegen bringen und birgt gar das Risiko, dass wir vereinsamen. Eine gute Arbeit braucht Reibung und gerade die intensive Auseinandersetzung während eines Konfliktes macht eine kreative oder innovative Lösung oft erst möglich. Wir verweigern uns daher wichtige Erfahrungen, wenn wir auf Teufel komm raus frei und flexibel arbeiten wollen. Außerdem müssen neue Rechte und Sicherheiten für beide Seiten geschaffen werden. Man könnte zum Beispiel den Kündigungsschutz lockern oder abschaffen, wenn man gleichzeitig rechtlich garantierte Abfindungen einführt. In Österreich ist dies beispielsweise schon geschehen. Auch von sogenannten Ziehungsrechten könnten wir vermehrt Gebrauch machen, also von Zeitkontingenten, die jedem Arbeitnehmer zur Weiterbildung oder Kindererziehung zur Verfügung stehen. Wir brauchen also neue Sicherheiten, die zu unserem modernen Leben passen und die Grundlagen für selbstbestimmtes Arbeiten schaffen. Das beinhaltet auch einen Mindestlohn, von dem man gut leben kann, und die Entlohnung bisher unbezahlter Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Pflege von Verwandten. Das waren unsere Blinks zu Work-Life-Bullshit von Thomas Waschek. Die Kernaussage dieses Buches ist: Unser Verständnis von Arbeit und was sie den Menschen bedeutet, ist in einem ständigen Wandel. Anstatt Leben und Arbeit zu trennen, wie es derzeit im Diskurs der Fall ist, sollten wir allen Menschen eine gute Arbeit ermöglichen. Denn wenn wir unser Verständnis von Arbeit überdenken, erkennen wir, dass sie nicht einfach ein notwendiges Übel ist, mit dem wir Geld verdienen und das uns von unserer Freizeit abhält. Sie ist vielmehr der Ort, an dem wir uns selbst verwirklichen und weiterentwickeln können. Gute Arbeit gehört nicht nur zu einem guten Leben, sie ermöglicht es sogar erst. Hast du noch Anmerkungen für uns, Feedback oder Wünsche oder was auch immer? Wir sind sehr gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel dieses Buches Work-Life-Bullshit als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.